Brienne. Die Septe stand auf einer Horstinsel, eine halbe Meile vor der Küste, wo die weite Mündung des Tridents noch breiter wurde und in die Bay of Crabs überging. Schon vom Ufer aus fiel der Wohlstand ins Auge. Der Hang war mit Terrassenfeldern überzogen, unten lagen Fischteiche, darüber stand eine Windmühle, deren Flügel aus Holz und Segeltuch sich langsam in der Brise der Bucht drehten. Brienne sah am Hügel Schafe grasen und Störche durch das seichte Wasser an der Anlegestelle warten.
»Salt Pants liegt genau auf der anderen Seite«, erklärte Septon Meribald und zeigte nach Norden über die Bucht. »Die Brüder setzen uns mit der Morgenflut über, obwohl ich mich vor dem fürchte, was uns dort erwartet. Genießen wir eine warme Mahlzeit, ehe wir uns dem stellen. Die Brüder haben immer einen Knochen für Hund übrig.«
Hund bellte und wedelte mit dem Schwanz. Noch lief das Wasser ab, und zwar rasch. Der Fluss zwischen Ufer und Insel wurde schmaler, und zurück blieb ein weites Watt, das braun glänzte und mit Gezeitentümpeln gesprenkelt war, die wie Goldmünzen in der Nachmittagssonne glitzerten. Brienne kratzte sich im Nacken, wo ein Insekt sie gestochen hatte. Sie hatte das Haar hochgesteckt und die Sonne wärmte ihre Haut.
»Warum heißt es die Stille Insel?« fragte Podrick. »Die hier wohnen, sind Büßer, die durch Besinnung, Gebet und Stille Vergebung für ihre Sünden erlangen wollen. Nur der ältere Bruder und seine Proktoren dürfen sprechen, die Proktoren jedoch nur an einem Tag von sieben.«
»Die schweigenden Schwestern sprechen nie«, sagte Podrick. »Ich habe gehört, sie hätten nicht einmal Zungen.«
Septon Meribald lächelte.
»Mütter haben ihre Töchter schon mit dieser Geschichte eingeschüchtert, als ich in deinem Alter war. Damals stimmte sie nicht, und heute ist sie auch nicht wahrer. Ein Schweigegelübde ist ein Akt der Reue, ein Opfer, mit dem wir den sieben oben unsere Hingabe beweisen. Für einen Stummen wäre ein Schweigegelübde ungefähr so schwierig einzuhalten, wie es für einen Mann ohne Beine wäre, das Tanzen aufzugeben.«
Er führte seinen Esel den Hang hinunter und bedeutete ihnen, ihm zu folgen.
»Wenn ihr heute Nacht unter einem Dach schlafen wollt, müsst ihr von den Pferden steigen und mit mir durchs Watt gehen. Wir nennen es den Weg des Glaubens, nur die Aufrechten gelangen sicher hinüber. Die Gottlosen verschlingt der Treibsand oder sie ertrinken, wenn die Flut heranrauscht. Keiner von euch ist gottlos, hoffe ich. Trotzdem wäre ich vorsichtig, wo ich den Fuß hinsetze. Geht nur hinter mir her, und ihr werdet die andere Seite erreichen.«
Der Pfad des Glaubens war verschlungen, wie Brienne nicht entging. Obwohl die Insel sich nordwestlich von dem Punkt befand, an dem sie das Ufer verließen, hielt Septon Meribald nicht geradewegs darauf zu. Stattdessen ging er nach Osten, auf das tiefere Wasser der Bucht zu, das blau und silbrig in der Ferne schimmerte. Der weiche, braune Schlick drückte sich zwischen seinen Zehen durch. Während sie unterwegs waren, blieb er von Zeit zu Zeit stehen und stocherte mit dem Bauernspieß vor sich im Boden. Hund blieb dicht bei ihm, schnüffelte an jedem Stein, jeder Muschel und jedem Haufen Seegras. Diesmal lief er nicht vor oder streunte herum. Brienne folgte dem Septon, wobei sie genau darauf achtete, in der Linie der Abdrücke zu bleiben, die Hund, Esel und heiliger Mann hinterließen. Dann folgten Podrick und Sir Heil. Nach 100 Schritten kehrte Meribald abrupt nach Süden um, wodurch die Septei ihnen nun fast im Rücken lag. In diese Richtung ging es weitere 100 Schritt zwischen zwei seichten Gezeitentümpeln hindurch. Hund steckte den Kopf in den einen und jaulte, als ein Krebs ihn mit den Scheren zwickte. Ein kurzer, aber durchaus heftiger Kampf entspann sich, und dann trabte der Hund nass und schlammig mit dem Krebs im Maul weiter.
»Ist das wirklich der richtige Weg?« rief Sir Heil von hinten und zeigte auf die Septei. »Wir gehen in jede Richtung, nur nicht auf die Insel zu.«
»Glauben«, drängte Septon Meribald, »vertraut, beharrt und folgt, und wir werden den Frieden finden, den wir suchen.
Um sie herum schimmerte das Watt feucht in einem halben Hundert Farbtöne. Der Schlick war von einem tiefen Dunkelbraun, das an Schwarz grenzte, doch gab es auch Streifen mit goldenem Sand, graue und rote Felsen sowie schwarzes und grünes Seegras. Störche stolzierten durch die Gezeitentümpel und hinterließen überall ihre Fußabdrücke, Krebse huschten im seichten Wasser hin und her. Die Luft roch nach Salzwasser und Verwesung, der Boden saugte die Füße an und gab sie nur widerwillig schmatzend und seufzend wieder frei. Septon Meribald wandte sich hierhin und dorthin und wieder in eine andere Richtung. Seine Spuren füllten sich mit Wasser, sobald er den nächsten Schritt gemacht hatte. Als der Grund fester wurde und anzusteigen begann, hatten sie mindestens anderthalb Meilen hinter sich gebracht. Bei ihrer Ankunft an den Bruchsteinen, die das Ufer der Insel säumten, wurden sie von drei Männern erwartet. Diese trugen die graubraunen Roben der Brüder, mit weiten Glockenärmeln und spitzen Kapuzen. Zwei hatten sich außerdem Wolltücher um die untere Gesichtshälfte geschlungen, so dass nur ihre Augen zu sehen waren. Der dritte Bruder übernahm das Reden.
»Septon Meribald«, rief er, »es ist schon bald wieder ein Jahr her, seid willkommen, und eure Gefährten ebenso.«
Hund wedelte mit dem Schwanz, und Meribald schüttelte Schlick von den Füßen.
»Dürfen wir eure Gastfreundschaft für eine Nacht erbitten?«
»Ja, gewiss. Zum Abendessen gibt es Fischeintopf. Braucht ihr morgen die Fähre?«
»Wenn ich euch damit keine Umstände mache«,